Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agrarseins Wissen Kompakt, den Podcast der Haberler Pfarrer bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute dreht sich alles um ein Thema, das oft im Schatten der Milchviehhaltung steht, aber entscheidend für den Erfolg jedes Milchviehbetriebes ist: die Haltung der Kälber und des Jungviehs. Mein Gast ist meine Kollegin Frau Doktorin Elfriede Offner-Schröck. Sie hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Jungviehställe und Kälberställe tiergerecht, praxistauglich und zukunftsorientiert geplant werden können. Und dazu auch eine neue ÖKL-Beratungsunterlage herausgegeben bzw. mitgearbeitet. Gemeinsam sprechen wir über die Bedürfnisse der Tiere, moderne Haltungssysteme, wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Tipps für Bäuerinnen und Bauern. Liebe Elfriede, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Elfriede, warum nimmst du dich dem Thema Kälber-Jungviehhaltung so an? Warum ist dir das so wichtig?
Ja, die Jungviehhaltung ist die Basis für die spätere Milchkuhherde. Wenn ich einen tiergerechten Jungviehstall baue, dann fördere ich die Gesundheit der Jungtiere, fördere ich die Entwicklung der Jungtiere. Das heißt, ich habe weniger Erkrankungen, zum Beispiel Atemwegserkrankungen, Durchfallerkrankungen und so weiter. Und das ist einfach eine wichtige Basis dann für die weitere Gesundheit der Milchviehherde.
Das heißt, in der Jugend lege ich auch die Basis für eine lange Nutzungsdauer, oder, der Tiere?
Genau.
Und Leistungsbereitschaft und gesunde Lunge zum Beispiel,
genau,
oder?
Genau, ja. Mhm.
Wo siehst du oft Herausforderungen auf den Betrieben? Und warum habt ihr jetzt diese neue ÖKL-Beratungsunterlage herausgegeben?
Ja, die Jungviehhaltung kommt manchmal auf den Betrieben etwas zu kurz. Wenn neue Stallungen geplant werden, dann ist das eine große Herausforderung für die Betriebe. Das ist eine finanzielle Herausforderung und auch eine zeitliche Herausforderung, so ein großes Projekt zu stemmen. Und aus der Bauberatungspraxis wird uns oft berichtet, dass die Milchviehhaltung oder die Milchkuhherde mal im Vordergrund steht. Da wird einmal ein gut geplanter, moderner Milchviehstall gebaut und das Jungvieh wird immer ein bisschen dann nach hinten getimt. Und dann aber, wenn die Bauphase so weit nach vorgeschritten ist, dass der Milchviehstall fertig ist, dann fehlt manchmal Zeit und Geld, um fürs Jungvieh dann noch weiterzubauen. Und so bleibt das Jungvieh dann zum Teil in alten, provisorisch adaptierten Gebäuden stehen.
Wenn wir uns das jetzt aus der Sicht des Jungviehs anschauen, der Kälber, was sind so die wichtigsten Bedürfnisse, die man erfüllen muss, damit die Tiere in einem guten Umfeld und gesund aufwachsen können?
Ja, wenn man Stallungen plant, muss man sich immer zu Beginn das natürliche Verhalten der Tiere anschauen. Es gibt ja verschiedene Verhaltenskreise des Verhaltens. Da gibt es das Liegeverhalten, das Sozialverhalten, das Fortbewegungsverhalten, Nahrungsaufnahme, Tränkeverhalten und so weiter. Und auch beim Jungvieh ist das natürlich entscheidend. Wir brauchen große, ausreichend dimensionierte Liegeflächen, weiche Liegeflächen, eine artgemäße Wasserversorgung aus einer freien Wasseroberfläche, gut strukturierte Stallungen für die Auslebung des Sozialverhaltens, ausreichend Licht und Luft für das Thermoregulationsverhalten. Also all diese Verhaltensweisen müssen natürlich auch für das Jungvieh erfüllt sein.
Ich würde vorschlagen, wenn wir uns jetzt das ein bisschen so für die Kälber mal anschauen und dann zum nach der Kälberphase die abgesetzten Tiere und sozusagen, wenn sie schon Fresser sind und Grundfutterverzehrer sind, das Jungvieh anschauen. Welche Varianten gibt es in der Kälberhaltung? Wo muss man hier besonders achten?
Ja, wenn die Kälber aus der Abkalbebox kommen, dann kommen sie ja zuerst einmal in ein Einzelhaltungssystem. Das kann eine Einzelbucht sein oder ein Einzeliglu sein. Diese Einzelhaltungsphase dauert dann entweder bis zur 8. Woche, wenn ich ein konventioneller Betrieb bin, oder wenn ich ein Biobetrieb bin, wird bereits nach der ersten Lebenswoche dann ins Gruppenhaltungssystem gewechselt.
Zwischenfrage, warum ist es den Biobetrieben so wichtig, dass die Tiere möglichst schnell in eine Gruppe kommen?
Ja, wenn man wieder das natürliche Verhalten der Kälber berücksichtigt, dann weiß man, dass Kälber in der Natur einen sogenannten Kindergarten bilden. Das heißt, sie leben in der Gruppe, führen dann auch Spielverhalten aus, haben einfach ein soziales Miteinander und dieses natürliche Verhalten sollte dann durch das Haltungssystem möglichst gut abgedeckt sein.
Jetzt gibt es ja die Spezialform muttergebundene Kälberaufzucht oder auch Ammenkuh, Kälber bei der Amme zu halten. Da bleibt das Kalb ja nach der Geburt oder kommt gleich zu einem Muttertier. Können wir das vielleicht auch kurz ansprechen? Wo liegen hier die Vorteile?
Ja, die kuhgebundene Kälberaufzucht kommt eigentlich immer mehr ins Zentrum des Interesses. Zum einen auch deshalb, weil das auch von der Gesellschaft, vom Konsumenten so gewünscht ist. Also das Bild, das Kalb bei der Kuh ist etwas, was der Konsument auch sehr gerne hat und auch immer wieder im Zusammenhang mit Tierwohl angesprochen wird. Und der Kuh-Kalb-Kontakt entspricht natürlich auch dem normalen und natürlichen Verhalten in der Natur, dass das Kalb von der Kuh gesäugt wird, hat auch Vorteile für die Gesundheit, also die Kälber sind vitaler, wachsen sehr gut, aber es hat auch Herausforderungen. Also das Management einer solchen Haltungsform ist ja nicht so einfach. Man muss das Melken organisieren, man muss das Hinbringen der Kälber zur Kuh oder Kuh zum Kalb organisieren. Und was eigentlich die größte Herausforderung momentan noch immer ist, ist das Absetzen der Kälber.
Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sie wegnimmt und das genau. Ist dann für beide eine Herausforderung, für die Mutter, weil eine sehr hohe Bindung, also nach einigen Stunden nach der Geburt läuft ja die Bindung sehr intensiv ab. Mhm. Und das habe ich dann und dann ist es natürlich sehr, sehr laut und auch belastend für das Muttertier und auch für das Kalb, oder?
Das ist dann ein Trennungsschmerz, das ist dann ein Stress für Kuh und Kalb und da gibt es schon verschiedene Ansätze, wie man das am tiergerechtesten machen kann, aber da ist auf jeden Fall noch Forschungsbedarf.
Und in diese Richtung arbeiten wir auch in Projekten. Aber jetzt gehen wir ein bisschen zurück zu den noch standardmäßigen Varianten. Das Kalb kommt eben für einen Tag oder einige Tage in eine Einzelbox. Mhm. Wenn ich diese Einzelbox mir einmal anschaue in den ersten Lebenstagen, was muss die erfüllen?
Ja, die Einzelbox oder der Einzeliglu, je nachdem, wofür ich mich dann entscheide, muss natürlich eine bestimmte Mindestgröße haben. Da gibt uns das Tierschutzrecht etwas vor, wie groß diese Box sein muss. Dann müssen die Tiere auch Sicht- und Berührungskontakt haben.
Das heißt, es gibt daneben weitere Kälber?
Genau, es gibt daneben weitere Kälber und die müssen dann vom Nachbarkalb jeweils gesehen werden können und sie müssen sich auch berühren können. Die Liegefläche muss entsprechend weich sein, muss entsprechend eingestreut sein. Und wenn ich jetzt von einem Iglu spreche, da gibt es dann später auch einen Gruppen-Iglu, wenn ich dann in die Gruppenhaltung gehe, dann habe ich hier noch eine zusätzliche Herausforderung, nämlich der Aufstellungsort des Iglus. Der ist ganz entscheidend.
Warum ist das jetzt so wichtig?
Ja, der Kälber-Iglu kann sich bei höherer Sonneneinstrahlung sehr stark aufheizen. Also da können wirklich sehr hohe Temperaturen im Iglu entstehen. Besonders bei dunklen Farben, also helle Iglus heizen sich weniger auf als dunkle Farben. Da hat es auch Untersuchungen hier an der HPLV-Raum bei Gumpenstein gegeben zu diesem Thema. Und neben der Farbe ist eben auch der Aufstellungsort sehr wichtig, dass ich den Kälber-Iglu beschattet aufstelle, also irgendwo unter einem Vordach oder unter Bäumen oder irgendwie im Schatten, damit die Sonneneinstrahlung oder die Hitzeentwicklung im Kälber-Iglu nicht so groß ist.
Wie schaut es mit der Thermoregulation bei Kälbern aus? In welchem Bereich ist der optimale Temperaturbereich in etwa? Kann es den Kälbern zu kalt werden?
Ja, also Kälber haben eigentlich auch schon ein sehr gut ausgeprägtes Thermoregulationsvermögen. Mhm. Das darf man gar nicht unterschätzen. Kälber können sich auch schon sehr gut an kalte Temperaturen anpassen. Das heißt, das Kalb in den Iglu zu geben, ist eigentlich eine gute Haltungsform. Man bringt das Kalb aus dem hohen Keimdruck heraus, aus dem Stall heraus, über frische Luft. Ich habe eine gute Luftqualität. Worauf ich achten muss, ist, das Kalb muss trocken sein.
Das heißt, wenn es hinauskommt nach der Geburt zum Beispiel und es hätte minus 15 Grad oder minus 20 Grad, dann ist es wichtig, dass es trocken ist.
Es muss gut trocken gerieben sein, es muss trocken sein, wenn es nach draußen kommt und das Kalb muss gesund sein. Also ein krankes Kalb verträgt kalte Temperaturen nicht, da brauche ich dann zum Beispiel eine Wärmelampe.
Weil natürlich auch ein krankes Tier weniger Milch aufnimmt und die Fermentationswärme fehlt sozusagen.
Jetzt
gehen wir mit dem Kalb in den Gruppenbereich. Wir sind noch immer im Kälberbereich unterwegs. Was kannst du uns hier mitgeben?
Ja, im Gruppenbereich habe ich eben wieder die Unterscheidungsmöglichkeit, ob ich im Stall bin, also eine Gruppenbucht anbiete oder einen Gruppen-Iglu anbiete.
Fangen wir mit der Gruppenbucht im Stall an.
Bei der Gruppenbucht im Stall sprechen wir meist von eingestreuten Systemen, also von Tiefstreusystemen für gewöhnlich. Hier sind wieder ähnliche Anforderungen zu treffen, die wir vorher schon besprochen haben. Weiche eingestreute Liegefläche, trockene Liegefläche. Dann wird die Milch meistens in Einzelfressständen angeboten.
Oder Tränkeautomaten.
Oder Tränkeautomaten ist auch eine Möglichkeit. Hier ist dann das Thema gegenseitiges Besaugen etwas, was man berücksichtigen muss. Hier gibt es auch verschiedene Tipps und verschiedene Empfehlungen, wie man das hintanhalten kann. Also zum Beispiel, dass man die Kälber kurz eingesperrt lässt nach der Milchtränke, dass der Sauger einen entsprechenden Saugwiderstand aufweist, dass sich Kälberautomaten, Tränkeautomaten hinten verschließen lassen, also dass hinten eine Tür zuschließt. Das sind Dinge dann, die hier gegen das gegenseitige Besaugen gut wirken und insgesamt einfach eine reizreiche Umgebung.
Also das, was verstehst du unter reizreicher Umgebung?
Dass die Tiere einfach viel erleben, dass sie viel sehen können, dass sie spielen können, dass sie vielleicht auch nach draußen gehen können. Ein Auslauf bringt hier sehr viel, dass sie Außenklimakontakt haben und dass sie einfach viel erleben, viel sehen können.
Man sieht ja auch auf manchen Betrieben, dass Bälle aufgehängt werden, wo Heu drinnen ist. Was hältst du davon?
Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, weil Kälber, das sind Jungtiere, die möchten spielen. Und solche Bälle bieten da gute Möglichkeit zum Spielen, zur Beschäftigung. Da können sie Heu herauszupfen. Das ist ein sehr gutes Beschäftigungsmaterial.
Du hast vorher auch die Temperaturen ein bisschen angesprochen. Wie schaut es eigentlich aus, wenn es kühl ist und auch windig? Zugluft?
Zugluft ist schlecht. Also Kälte ist kein Problem. Mhm. Hier ist die Anpassungsfähigkeit sehr gut, aber Zugluft sollte man unbedingt vermeiden.
Also gibt es technische Möglichkeiten, wie man das vermeiden kann?
Das muss man einfach stallbaulich dann von der Gestaltung der Außenwände her so machen, dass keine Zugluft entsteht. Also entweder hat man geschlossene Bereiche und wenn man offene Bereiche hat, kann man Körtensysteme oder verschiedene Schließmechanismen anwenden, damit man hier Zugluft vermeidet.
Es gibt ja auch so Spezialvarianten, die wir ja auch bei uns am Moorhof haben, zum Beispiel, wo man oben Vlies und vorne Körtens hat. Das heißt, das kann man runterklappen und die Tiere haben einen Bereich im Stall, wo sie sozusagen geschützt sind vor dieser Zugluft.
Das sind solche Kleinklimazonen, die lassen sich in Außenklimastellen sehr gut umsetzen. Das sind eben herabklappbare Deckel, wo dann solche Streifenvorhänge aus Kunststoff herunterhängen. Und da ist da drinnen dann ein Mikroklima, was dann etwas wärmer ist als Außenklimabereich.
Gut, wir sind jetzt sozusagen nicht in den Gruppenboxen Iglus. Jetzt denken wir ein bisschen an die Iglus, wo Gruppen gehalten werden. Gibt es hier spezielle Dinge, die du noch anreißen möchtest, uns mitgeben möchtest?
Im Großen und Ganzen das, was wir bereits besprochen haben, also das mit dem Schatten, dass da drinnen keine Hitzeentwicklung entsteht. Von der Größe her, ja, so 5 bis 7 Kälber sind da meistens in einem Gruppen-Iglu drinnen. Und ja, die gängigen Voraussetzungen, die wir eben vorher auch schon besprochen haben.
Wie schaut es mit Wasser aus, mit Heubeifütterung? Ist ja wichtig, dass die Tiere möglichst rasch ständig Wasser zur Verfügung haben, sauberes Wasser und das Heu, das ja auch dazu führen soll, dass das Bansen sich langsam entwickelt. Wir sind ja jetzt genau in dieser Phase. Was kannst du dazu sagen?
Das ist auch tierschutzrechtlich sogar geregelt, Heuzufütterung und Wasser zur Verfügungstellung. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder mit Eimern arbeiten oder auch mit fest installierten Tränkesystemen. Wichtig ist einfach, dass immer frisches Wasser zur Verfügung steht.
Und bei der Beifütterung, Heu in einer Raufe, Kraftfuttertröge möglicherweise, wo die Tiere naschen können. Es gibt auch TMR-Möglichkeiten, dass ich eine Grundfutter-Kraftfuttermischung mache. Da ist halt Hygiene dann ein wichtiges Thema, oder?
Genau.
Dass man auch ständig wieder die entsprechenden Gefäße reinigt, weil natürlich diese Übergangsphase Säugetier und noch nicht Wiederkäuer zu sein, das ist natürlich eine Herausforderung, oder? Wenn wir uns jetzt die abgesetzten Tiere ansehen, das Jungvieh sozusagen, wir sind jetzt im Gewichtsbereich von 150 Kilogramm bis 500 Kilogramm, über das reden wir jetzt sozusagen. Worauf kommt es da jetzt an, in diesen Stallsystemen dann?
Zum einen, dass die Haltungssysteme den Anforderungen der Tiere entsprechen und zum anderen, dass die Haltungssysteme den Anforderungen des Menschen entsprechen, also dass da auch arbeitswirtschaftlich gut gearbeitet werden kann in solchen Systemen.
Also wenn wir jetzt die Anforderungen des Tieres uns anschauen, liegen, fressen, du bist ja ein Fan davon, diese Bereiche klar zu trennen voneinander. Warum ist das so wichtig?
Ja, also wir empfehlen, den Fressbereich und den Liegebereich voneinander zu trennen. Es entsteht einfach im Fressbereich immer ein verstärkter Tierverkehr. Ganz klar, die Tiere wollen zum Fressgitter, sollen auch zum Fressgitter, um dort entsprechend Futter aufzunehmen. Und dort ist einfach mehr Tierverkehr, dort sind auch soziale Interaktionen. Da wird dann der Liegebereich mehr zertrampelt, da wird mehr Kot und Harn abgesetzt, der Liegebereich wird stärker verschmutzt und dort können die Tiere einfach schlecht liegen dann. Das sollte fressen bleiben und liegen soll liegen bleiben.
Wie schaut's aus? Es ist ja auf den Betrieben oft eine Herausforderung, in etwa gleich große Gruppen zu Tiere zu haben, also nicht schwere und ganz kleine Kälber zu mischen. Wie ist das zu sehen?
Ja, je kleiner der Betrieb natürlich, umso schwieriger wird es, homogene Gruppen zusammenzubringen. Man muss dann die verschiedenen Tiergrößen bei verschiedenen Bereichen berücksichtigen. Also wenn ich jetzt das Fressgitter hernehme zum Beispiel, brauche ich dann verschiedene Fressgittergrößen, verschiedene Fressgitterbreiten, damit alle Tiere Zugang zum Fressgitter haben, damit kleinere Tiere dann vielleicht auch nicht durchschlüpfen können durch ein zu großes Fressgitter, aber große Tiere die Möglichkeit haben, ausreichend zu fressen.
Okay. Du hast vorher bei den Kälbern gesagt, hier ist der Tieflaufstall das System, das eingestreute, tief eingestreute System mit entsprechender ständiger Reinigung oder häufiger Reinigung. Welche Systeme hat man jetzt da bei größeren, bei Jungrindern? Da gibt es ja nicht nur den Tieflaufstall, sondern andere auch.
Beim Jungvieh hat man meistens zwei Flächensysteme, also das sind alle Systeme mit freier Liegefläche. Es gibt auch die Möglichkeit, im Liegeboxenlaufstall Jungvieh zu halten, aber häufig werden Systeme mit freier Liegefläche verwendet. Das können dann eben sein Tiefstreusysteme, Tretmistsysteme oder Streuschichtsysteme.
Was ist eine Tretmist, ist mir sehr bekannt, Tieflauf auch. Was ist Streuschicht?
Streuschicht ist vom Aufbau her ähnlich eines Tieflaufstalles, aber es wird einfach eine geringere Strohmenge verwendet, also eine dünnere Strohschicht im Prinzip und es wird häufiger entmistet.
Gibt es Kompostmistsysteme auch im Jungviehbereich? Ist dir da was bekannt?
Es wäre theoretisch möglich, also es müsste funktionieren. Ich kenne aber wenig Betriebe, die das machen.
Okay. Wie ist der Strohbedarf? Ist ja sehr unterschiedlich bei diesen Systemen. Jetzt nicht, wenn ich jetzt den Kompoststall, den lassen wir jetzt außen vor. Kannst du das ein bisschen so einordnen?
Also am höchsten ist der Strohbedarf sicher beim Tiefstreusystem. Da kann man mit bis zu 10 Kilo pro GVE und Tag rechnen. Beim Tretmist sind wir da schon etwas geringer unterwegs, also bis zu 5 Kilo pro GVE und Tag. Beim Streuschichtsystem ist man da so irgendwo in der Mitte drinnen. Und man darf diesen Strohbedarf auch nicht unterschätzen. Also wenn man ein Haltungssystem plant, soll man diesen hohen Strohbedarf mitdenken. Mhm. Weil vor allem im Grünlandgebiet muss man ja Stroh häufig zukaufen. Das ist dann auch ein Kostenfaktor. Wenn ich aber zu wenig Stroh verwende, dann funktioniert das System nicht. Dann ist die Liegefläche schmutzig, die Tiere sind schmutzig und ich habe keine Freude mit
dem System. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann machen wir doch Liegeboxen Jungviehställe mehr. Wo ist da die Herausforderung?
Ja, ist möglich. Also man kann Liegeboxenlaufställe verwenden für Jungvieh. Insbesondere, wenn die Kühe dann im Liegeboxenlaufstall stehen, macht es Sinn, weil sich die Jungrinder dann schon angewöhnen können an das System. Aber die Herausforderung sind die wachsenden Tiergrößen.
Ja.
Es ist dann schwierig, die Liegeboxen exakt auf die Tiergröße anzupassen, weil die Tiere ja wachsen.
Das heißt, wenn sie zu groß sind, dann liegen die Tiere verkehrt drinnen, verschmutzen die Liegefläche. Genau. Wenn sie zu klein sind, liegen sie vielleicht gar nicht in die Box hinein, weil sie sich verletzen beim Aufstehen oder bekommen Schürfwunden. Mhm. Das ist da eine. Und natürlich die männlichen Tiere ist natürlich auch das Harnabsetzen ein Thema, weil das dann in der Liegebox passiert, oder?
Genau. Also es gibt die Möglichkeit, auch Mastrinder, also männliche Mastrinder in Liegeboxenlaufstellen zu halten. Funktioniert an sich gut. Es gehen aber bei Mastrindern eigentlich nur Hochboxen. mit einem entsprechenden Gefälle, sodass der Hahn abrinnen kann, weil der Hahn eben in der Körpermitte abgesetzt wird und Tiefboxen da entsprechend vernässen und das funktioniert
dann. Und nicht. Hochboxen dann aber nicht so sehr eingestreut, sondern nur leicht eingestreut und dann, naja, muss es gut ausgeführt sein, damit es tiergerecht ist, sagen
genau.
wir so.
Also oder? Wenn die Tiere die Wahl haben, da gibt es auch Wahlversuche dazu, suchen sie sich Tiefboxen aus. Tiefboxen sind sehr tiergerechte Systeme, aber beim Maststieren eben aufgrund des Harnabsatzes schwer möglich. Und wenn man sich dann für Hochboxen entscheidet, ist es ganz wichtig, dass man gute, weiche, qualitativ hochwertige Gummimatten verwendet und auch immer noch etwas Einstreu drauf, einfach zur Trockenhaltung der Boxen.
Wir werden jetzt im Podcast nicht einzelne Größen ein bisschen durchbesprechen, aber wir legen es dazu zu unserem Podcast. Wir verlinken es, die Broschüre, weil da sind die ganzen Größen auch eingetragen, die man einhalten muss und soll, wenn die Tiere ein gewisses Gewicht haben. Also da gibt es sehr gute Zahlen dazu. Die legen wir dann dazu. Mhm. Was mich interessiert ist, ihr habt ja auch ein Forschungsprojekt gemacht, wo ihr euch angeschaut habt, das Liegeverhalten von Jungvieh bei unterschiedlichsten Situationen. Kannst du uns das ein bisschen gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern, hast du da gearbeitet, kannst du uns ein bisschen erklären, was ihr gemacht habt und was die Hauptergebnisse waren?
Die Zielsetzung des Projektes die Zielsetzungen waren es, herauszufinden, ob sich unterschiedliche Buchtenwandgestaltungen auf das Liegeverhalten auswirken. Wir haben dazu zum einen digitale Technik verwendet, also wir haben Datalogger verwendet, die am Bein des Tieres montiert sind und wir haben auch Videotechnik verwendet.
Zwischenfrage, weil ich jetzt darüber nachdenke, wie groß waren die Buchten in etwa und von welchen Wänden sprechen wir? Seitlich oder?
Wir sprechen von den seitlichen Trennwänden.
Zwischen zwei Buchten, wo nebeneinander Tiere wären.
Genau, also das waren Tiefstreubuchten, zwei Flächen Tiefstreubuchten mit klassischen Seitenbegrenzungen, also Metallkonstruktion, wie man das eben kennt. Die Liegeflächengrößen waren sehr komfortabel, waren sehr groß. Also die Tiere hatten genügend Platz, auch um auszuweichen.
Etwa zwischen den Trennbuchten waren das ungefähr 4-5 Meter wahrscheinlich so,
genau,
oder?
Genau.
Okay, damit man sich das vorstellen kann.
Ja, genau. Es waren komfortable Liegebuchten, also Tiefstreubuchten mit Auslauf dabei. Und wir haben dann eben versucht, zuerst einmal bei normaler Buchtenkonstruktion mit herkömmlichen Abtrennungen die Liegeorte zu erheben, also wo liegen die Tiere. Das wurde mit Videotechnik eben gemacht. Und auch die Liegedauer, also die Gesamtliegedauer der Tiere, das haben uns dann diese Datenlogger gezeigt, wie viel die Tiere liegen. Und wir haben dann in der zweiten Versuchsphase die Seitenbegrenzungen dicht ausgeführt, also mit Holzbrettern ausgeführt und haben das dann wieder angeschaut. Und es hat sich herausgestellt, dass die Tiere tatsächlich ein Liegen an den Wänden bevorzugen. Also sie liegen gern an dichten Wänden. Und deshalb sollte man dann bei der Gestaltung von Tiefstreubuchten oder generell von Buchten mit freier Liegefläche immer darauf achten, dass zumindest eine Wand dicht ausgeführt ist. Also dass es nicht alles offene Wände sind rundherum, sondern dass die Tiere zumindest eine dicht ausgeführte Wand vorfinden, an der sie liegen können. Also dieses geschützte Liegen, das entspricht ihnen sehr gut.
Jetzt reden wir aber oft von Curtain-Stallungen, wo man die Curtains runterfahren wo dann die Seitenwände komplett offen sind. Das würde eigentlich heißen, dass das Jungvieh gewisse Begrenzungen seitlich schon gerne hat, oder? Kann man das daraus
also
ableiten?
Eine Seite sollte zumindest bis zu einer gewissen Höhe eine dichte Begrenzung aufweisen. Dann ab einer gewissen Höhe kann dann durchaus das Curtain-System wieder arbeiten oder kann es völlig offen sein, damit auch eine gute Durchlüftung stattfindet. Aber im herunteren Bereich einmal eine Wand zumindest geschlossen haben die Tiere eigentlich sehr gern oder haben Rinder generell sehr gern.
Wie erklärst du dir das? Hat das mit Zugluft zu tun? Hat das mit geschützter Bereich? Ist einfach in der Evolution wichtig gewesen.
Eher mit geschützter Bereich würde ich das interpretieren.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über das Klima gesprochen und vielleicht können wir das Thema Außenklimastelle, Offenfrontstallungen oder im Stall ein bisschen anreißen. Wenn ich die Tiere im Stall selbst halte, oft sind die Tiere ja auch in älteren Stallungen, Jungvieh ist ja oft in älteren Stallungen. Was kannst du uns da mitgeben?
Also grundsätzlich empfehlen wir, Außenklimastallungen zu verwenden. Die haben einfach viele Vorteile, bieten eine sehr gute Luftqualität, bieten ein sehr gutes Stallklima, können auch kostengünstig errichtet werden, sind im Vergleich zu den früheren massiv gebauten Stallungen auch kostengünstiger möglich. Man muss da natürlich auch ein paar Eckpunkte berücksichtigen, wie man solche Außenklimaställe gestaltet. Dachgestaltung ist zum Beispiel ein großes Thema.
Warum?
Die Wärmeeinstrahlung auf das Dach ist eine sehr große. Also Dächer können sich sehr stark erhitzen und dann unter dem Dach staut sich dann die Wärme und wird dann auch in den Tierbereich weitergegeben. Und deshalb muss man immer darauf schauen, dass die Dächer gedämmt oder hinterlüftet sind. Ist auch förderrelevant mittlerweile. Mhm. Also wenn man eine Förderung, Stallbauförderung beantragt, ist das auch ein Punkt, den man einhalten muss. Und wieder die Farbe des Daches, so wie vorher bei den Iglus. Dunkle Dächer heizen sich stärker auf als helle.
Ofenfrontstallungen, Außenklimastallungen, also vorher mal schon angesprochen, die niedrigen Temperaturen sind nicht die große Herausforderung. Beachten muss man Zugluft vielleicht?
Mhm.
Wenn man jetzt sich in Stallungen befindet, in Altgebäuden, was ist da entscheidend?
Ja, in Altgebäuden hat man oft die Herausforderung, dass die Raumhöhen sehr niedrig sind. Also die Stallungen sind nicht so groß und luftig gebaut wie die neuen Außenklimaställe. Also die Raumhöhe kann eine Herausforderung sein. Dann die Lüftung nur über Fenstern kann eine Herausforderung sein. Es kann hier zu Zugluft kommen, wenn man die Fenster aufmacht. Es kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit im Stall kommen, wenn es sehr warm ist.
Schadgase. Schwitzen auf den Decken.
Genau, das ist ein Hinweis dann, wenn man an der Decke vielleicht dann schon Schimmelflecken erkennt oder wenn es an den Fenstern so herunterrinnt. Das sind dann deutliche Symbole dafür, dass das Stallklima nicht passt.
Und das ist auch nicht für den Bauern und für die Bäuerin gesund, das muss man auch dazu sagen.
Mhm.
Hitzestress, ist das ein Thema bei Jungvieh?
Ja, Hitzestress ist ein Thema bei Rindern grundsätzlich. Rinder sind eben, wie wir schon kurz angesprochen haben, an Kälte sehr gut angepasst. An Hitze, bei Hitze leiden sie dann sehr schnell unter Hitzestress. Hier ist eben dieses Zusammenspiel zwischen Temperatur und Feuchtigkeit entscheidend. Je feuchter die Luft, umso schneller tritt Hitzestress ein. Da muss man für Abkühlung sorgen, für entsprechende Maßnahmen sorgen.
Ihr habt jetzt diese Beratungsbroschüre erarbeitet. Haben wir jetzt etwas Wichtiges vergessen, das du uns noch gerne mit auf den Weg geben möchtest im Zusammenhang?
Ja, also du hast das schon angesprochen, die ganzen Detailmaße, die wir heute nicht so in vollem Umfang besprechen konnten, die sind in dieser Broschüre sehr gut drinnen, auch immer auf das Tiergewicht abgestimmt, auch mit den ganzen rechtlichen Hintergründen belegt, also Tierschutzrecht, Fördergrundlagen, Biobestimmungen, das ist alles genau abgedeckt und auch farblich dargestellt. Es gibt dann zu jedem Thema auch Detailskizzen mit den ganzen Funktionsmaßen drinnen. Also diese ganzen Details sind in dieser Broschüre dann sehr gut nachzulesen.
Wenn sich jetzt ein Landwirt, eine Landwirtin beschäftigt mit einem Stallneubau, welchen Rat würdest du ihnen mitgeben?
Gut informieren, sich Zeit nehmen für die Planung. Viele Stallungen anschauen, mit Berufskollegen sprechen und dann letztendlich für sich selbst die eigene individuelle Lösung finden.
Gut. Elfriede, vielen Dank. Wir haben hineingeschaut in die Kälberhaltung und in die Jungviehhaltung. Danke für eure Arbeit in dem Bereich. Sie können das alles nachlesen, was wir hier besprochen haben. Dazu laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen und auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Agrarseins Wissen kompakt, der Habeleffer Raum bei Gumpenstein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.